I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. Ich war ein unendlich großer Fan von Prince, weil der einfach unglaublich geile Musik gemacht hat. Und ich denke, hätte jemand zu mir gesagt, Thomas, gute Neuigkeit, du brauchst dir nur die linke Hand abhacken zu lassen und schon darfst du mit Prince zusammenarbeiten, hätte ich sofort Ja geschrien. Auf der anderen Seite, denke ich mir, ist die Zusammenarbeit mit so einem Superstar gar nicht immer so einfach, auch wenn man dabei bestimmt extrem viel lernt. Unser heutiger Gast kann uns all diese Fragen beantworten, denn er wurde 1995 als Tontechniker, Audioingenieur in Paisley Park Studios engagiert und 96 begann er für den Meister Prince zu arbeiten. Und bis 2000 war er der exklusive Tontechniker, Audioingenieur, der alles für und mit Prince gemacht hat. Zumindest alles Musikalische. Mein Name ist Thomas Foster. Herzlich willkommen, Hans-Martin Boff.
Hallo Thomas.
Hans, ich schlage vor, wir fangen ganz vorne an. Wie tut man, um von Prince engagiert zu werden? Wie hat das angefangen?
Ja, ich hab gewohnt in Minneapolis, wo der auch wohnt, und habe meinen Beruf ergriffen in Minneapolis und war großer Prince-Fan. Und da war für mich relativ klar, dass ich gerne für den arbeiten wollte. Und ich habe das auch über mehrere Jahre probiert. Und dann hatte ich einen der Tontechniker, die schon seit den späten 80ern im Paisley Park gearbeitet haben, einen Tom Garneau, der mich mal bei einem Talk kennengelernt hatte, wo wir darüber gesprochen haben, wie man ein guter Assistenzingenieur ist. Der hat mir geholfen, dem hat gefallen, was ich bei diesem Talk gesagt hatte, und hat mich dann, als eine Stelle frei wurde, als On-Call Assistant, also einfach als Einstiegsassistenzingenieur, bei Paisley reingebracht. Und dann habe ich im Prinzip ein Jahr lang dieses und jenes gemacht, was halt anfiel, war da, wenn ich durfte, um das Pult zu lernen, um zu hören, wie der Chef tickt, wenn man für den arbeitet und lauter so Sachen. Also wir hatten tatsächlich sowas, das nannte sich Prince School, wo zwei von den Toningenieuren, Prince und seine spätere Frau, gespielt haben und wir neun das richtig machen mussten und die Sprüche abgekriegt haben, die der gerne hat laufen lassen und all so ein Zeug. Also wir wurden wirklich trainiert für den großen Moment. Und dann kam...
Das ist ja lustig. War es in der Praxis dann genauso wie in der Theorie? War die Theorie, was du da gelernt hast, realistisch? Oder hast du dir später gedacht, ja?
Es war extrem realistisch. Also ich kannte die ja gut und die waren sehr nett, die zwei, die da Prince und Gespielin gespielt haben. Und ich hatte, mir lief der Schweiß den Rücken runter, als die ihr Ding gemacht haben. Also die hatten das voll drauf und ich habe es dann so abgekriegt und habe dann nachher auch gedacht, was denn jetzt passiert. Und tatsächlich am ersten Tag, wo ich dann mit Prince direkt gearbeitet habe, später kam eine der Sprüche auf, die sie in dieser Prince School gesagt haben, was ich sehr lustig fand und natürlich auch ein bisschen entspannt war. Also es bereitet einen keiner auf Prince selber vor, aber das Grundsätzliche schon.
Schön, ja.
Also wie soll ich sagen, wenn ich in eine Grundausbildung in der Armee gehe, dann weiß ich auch nicht, wie es in der Schlacht ist. Aber so die grundsätzlichen Sachen werden mir da schon nahegebracht. Und so war es da auch.
Ja. Warte kurz, ich muss mir nur eine Notiz machen. Starte Schule für Arbeiten mit Thomas Foster. Ja, wir können schon wieder weitermachen. Das habe ich noch nie gehört. Das finde ich ja wirklich sehr lustig.
Mhm. Naja, es war dann so, ich habe also im Prinzip ein Jahr lang gearbeitet als Assistent und dann wurde eine Stelle frei um Prince. Und zwar gab es damals, was das nannte sich, der Prince Pool. Das waren also immer zwei Vollingenieure und ein Assistent, die nur für Prince zuständig waren in diesem Paisley Park, das ja damals auch ein Mietstudio war, ein normales, weil der eben so viel arbeitet. Also wurde man immer rein und raus gedreht, wenn man nicht mehr konnte, dann kam halt einer von den anderen rein und so. Das war relativ cool. Und einer von denen hat aufgehört und ich sollte der Nächste werden. Und dann hat sich Prince aber überlegt, er will nur noch einen Ingenieur und macht jetzt den ganzen Laden dicht. Und dann hat er wirklich ganz Paisley dicht gemacht, Anfang 96, als öffentliche Anstalt, und hat alle laufen lassen, Band, Crew, sämtliche Leute, die im Studio gearbeitet haben, mit Ausnahme von so einer Grundcrew, also glaube ich, es war Personal Assistant und jemand, der vorne war am Telefon und einen von der Crew und dann seinen direkten Inch und mich. Und wir hatten eigentlich nichts miteinander zu tun gehabt, nicht viel bis zu dem Punkt, aber irgendwie war ich derjenige, der so als Not-Inch da war. Und dann ist 20 sage ich schon, dann ist so 5 Monate lang nichts passiert. Und dann kam plötzlich ein Anruf, ich solle mal jemand assistieren kommen. Da habe ich alles stehen und liegen lassen und ich war gerade tatsächlich mitten in der Produktion, wo ich selber Produzent war, von einer örtlichen Platte, die dann auch recht erfolgreich wurde, vor Ort zumindest. Und habe alles stehen und liegen lassen, habe die Produktion an jemand anders übergeben, das war nur noch der Mix da. Und bin dahin und sollte jemand assistieren, der schon vorher viele Prince-Songs gemischt hatte, ein Tom Tucker, der zum Beispiel Most Beautiful Girl in the World gemischt hat und so.
Von diesem Song gab es ein ganzes Album, nur mit Remixen dieses einen Songs. Geniales Album, weil es hat sich wirklich wie ein richtiges Album angefühlt.
Ja,
Beautiful
Experience. Und trotzdem
war es immer dasselbe Song. Beautiful Experience, ja, absolut.
Und jedenfalls der Tom, der wusste gar nichts von seinem Glück. Und dann stand ich da drinne, habe versucht, das Studio an den Start zu bringen, dass wir loslegen können. Und dann kam Prince rein mit seinem Co-Produzenten damals, Programmierer, den Kirk Johnson, und hat sich hinter mich gestellt, hat ein bisschen an der Gitarre rumgeschrubbelt und hat gefragt, ob ich Zeit für ihn hätte die Woche. Und dann hatte ich Zeit für ihn die Woche. Und dann lief das ganz gut und dann waren es 4 Jahre plötzlich.
Wie kann ich mir vorstellen, dass dein Alltag da ausgesehen hat? Seid ihr gleich in der frühen Studio oder wie war so der Alltag?
Ich hatte damals und auch schon vorher so einen sogenannten Beeper, also so ein kleines Ding, was man sich früher an den Gürtel gemacht hat und das war so ein kleines Gerät, das man anrufen konnte. Es hat eine eigene Telefonnummer und dann hat man da angerufen und dann hat es drrr gemacht und dann hatte man auf dem Ding eine Telefonnummer gesehen und hat die dann angerufen. Also im Prinzip sowas wie ein Paging-System vor Handys halt. Und so lief das die ganze Zeit bis zum Ende meiner Tage da. Da hat es irgendwann brrr gemacht, dann war das die Telefonnummer meistens vom Bodyguard von Prince und dann habe ich da angerufen, hat er gesagt, he wants you to come in. Und dann bin ich reingefahren und dann haben wir gearbeitet, bis Prince gesagt hat, so, wir sind jetzt fertig. Und es konnte zwischen 3 Stunden hat es mal auch gedauert, aber meistens 12 Wisch plus. Mhm. Also das war meistens irgendwie, haben wir angefangen um die Mittagszeit oder am frühen Nachmittag und haben dann durchgemacht bis in die ganz frühen Morgenstunden. Das war so das Normale.
Wow.
Aber es gab auch wesentlich längere Tage, speziell wenn er auf Tour war. War das so, wenn er in Amerika getourt hat, dann hat er, keine Ahnung, die ersten 4 Tage der Woche getourt, kam dann Donnerstagabend zurück, Donnerstagnachmittag kam er zurück, hat dann durchgearbeitet mit mir bis Samstagnachmittag, bis es Zeit war, wieder wegzufliegen.
Du warst auf der Tour dabei?
Nein, das war ich nicht. Das war das Einzige, wovor ich mich bewahren konnte. Nein.
Okay.
Irgendwann hat er mich...
Das heißt, du konntest ein bisschen runterkommen?
Ja, okay. Ja, aber das war dann eben so gesagt, ich habe dann durchgearbeitet von Donnerstagnachmittag bis Samstagnachmittag am Stück. Und dann ist er wieder auf Tour geflogen. Und so ging es dann nächste Woche wieder. Also 40 Stunden.
Wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe, deine Frau war ja zu diesem Zeitpunkt schon existent.
Ja.
Die hat das auch ein bisschen mitgemacht und auch mitleiden müssen, dass du hier auf Abruf ein bisschen bist. Hat wahrscheinlich verstanden, dass das eine einmalige Chance ist und warum das so wichtig ist. Aber die hat das auch ein bisschen mit ertragen müssen, diese Arbeitszeiten.
Die muss ich bis heute mit ertragen. Ich meine, ich bin jetzt, wenn ich mit den Scorpions in Hannover bin, ich war jetzt einen Monat weg.
Ja.
Das ist einfach, wie es ist. Ich meine, der Unterschied ist der, dass ich zu Prince-Zeiten zumindest in der gleichen Stadt gewohnt habe, wo ich war.
Ja.
Also da bin ich, sie hat damals auch noch gearbeitet, das war also bevor wir Kinder hatten. Und dann bin ich halt, keine Ahnung, um 6 oder um 5 oder um 5:30 nach Hause gekommen, habe mich ins Bett gelegt. Sie ist um 7 aufgestanden, um 6:30, hat mich schlafend gesehen, wie ich sie vorher schlafen gesehen habe. Ich habe sie angerufen, wenn ich aufgestanden bin, wenn es losging, wenn es entweder pfft gemacht hat oder ich einfach aufgewacht bin. Und so lief das über Wochen teilweise.
Ja, das.
Also es ist auch so, dass Prince nicht Wochenenden oder so gab es eigentlich nicht. Ich glaube, ein Weihnachten musste ich nie durcharbeiten, aber alles andere schon. Ostern, Thanksgiving, weiß der geil was.
So und jetzt ruft also der Bodyguard an und sagt, du sollst mal kurz deinen Wertesten da drüber schwingen. Und dann kommst du rein und dann beginnt man an einem Song zu arbeiten. Wie läuft das dann ab? Ist der schon fertig, der Song, vorher komponiert oder komponiert er in deiner Gegenwart? Wie entsteht so ein Song?
Der Song bei Prince ist immer so entstanden, dass meist, zu meiner Zeit jedenfalls, früher hat er es selber gemacht auf der Lindrum Machine, der Programmierer kam, eben Kirk meist, und Prince gesagt hat, ich hätte gern ein Beat, der so oder so geht. Da hat er dann entweder ein Beispiel vorgespielt oder er hat es beschrieben oder er hat es was auch immer gemacht. Und Kirk kam dann rein und hat dann, keine Ahnung, 5, 6 verschiedene Beats gemacht, meist auf dem MPC damals.
Mit was hat er damals gearbeitet?
MPC 3000 war das.
MPC war so einer der ersten wirklich großen, erfolgreichen Drum-Sampler. Das heißt, man hatte geile Drum-Sounds, mit denen man Beats programmieren konnte. Man konnte aber im Vergleich zu den anderen Drum-Maschinen, du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage, Hans, weil ich habe nie damit gearbeitet, konnte man auch selber Sounds samplen und mit denen arbeiten, was damals nicht so selbstverständlich war wie heute. Und deshalb war das Ding eigentlich, um coole Beats zu programmieren. Habe ich das so?
Genau, da waren keine Sounds drin. Man hat einen sogenannten Zip-Drive dran gemacht, also diese rudimentären Festplattensysteme von damals, diese ersten, die nicht bloß irgendwie 2 Megabyte waren oder so. Und konnte dann seine eigenen Sounds drauf machen, konnte die dann auch abspeichern als Instrumente und all so ein Zeug. Mhm. Und jedenfalls, wir haben es aber so gemacht, die liefen dann nicht live mit, sondern die wurden auf Band aufgenommen. Damals haben wir Digitalband genommen, so ein 48-Spur-Band. Mhm. 8 Minuten oder so, was auch immer. Und dann hat sich Prince das angehört und gedacht, ah, das inspiriert mich. Und dann hat er mit irgendeinem Melodieinstrument, was drauf gespielt, eben Keyboards oder Gitarre meist, und hat so einen Grundgroove gemacht. Und dann hat er gleich da seinen Song drauf geschrieben. Dann hat er mich meistens rausgeschmissen, weil Gesang war er gerne alleine. Mhm. Hat eine Dreiviertelstunde gesungen und dann war das Ding fertig.
Stand dann das Mikrofon da, wo das Mischpult ist, damit er sich selber auch Record Stop drücken kann?
Genau, oder? Es war so ein großer Mikrofonständer, der übers Pult hing. Also der stand hinterm Pult und dann hing so ein C12, also ein schönes österreichisches Mikrofon, AKG C12, über das Pult und da hat er dann reingesungen. Das war dann das halt so eine Vocalkette, die ich... Die war schon relativ etabliert, als ich da angefangen habe, was da genommen wurde. Und dann habe ich das eben damals auf diverse Spuren geroutet. Und er hat dann die Spuren scharf gestaltet, wenn er alleine war. Genau. Unglaublich schnell gearbeitet übrigens, muss man auch sagen. Ganz klar der beste Sänger, mit dem ich in der Kombination je gearbeitet habe. Ich habe schon mit anderen Sängern gearbeitet, die wahrscheinlich noch bessere Sänger sind. Aber dass es so schnell geht, das kenne ich gar nicht. Also die ausgefuchstesten Vocal-Arrangements haben nicht länger gedauert als 1,5 Stunden, aber alles im Kasten.
So stelle ich es mir auch vor. Man hört diese Qualität, die da in sich selber mit Stimme, Chöre, Sätzen und so weiter, das kriegst du so gar nicht hin, wenn du nicht unglaublich schnell arbeitest und damit sehr experimentierfreudig bist, weil du sofort neue Dinge ausprobieren kannst, weil die sofort umgesetzt sind. Das war schon immer sehr beeindruckend, diese Chorsounds, die da waren.
Genau.
Die ganze Vorgangsweise finde ich ja noch für mich schwierig vorzustellen. Jetzt rennt also der Beat da über 8 Minuten durch. Jetzt spielt er ein erstes Instrument ein, das so ein bisschen Arrangement macht, wo ich aber noch, höre ich da schon eine Struktur von Strophe, Refrain oder spielt das einfach auch basically einen Loop durch dieses erste Instrument?
Nein, das macht er dann sofort. Also das kann man auch in Teilen machen, dann hat er irgendwie eben schon im Prinzip ein paar Ideen, die kommen auch sofort. Die sind nicht von zu Hause mitgebracht. Wenn was von zu Hause mitgebracht war, was relativ selten passiert ist, war es irgendein ein Textzettel, der dann fertig gekommen ist, wo er dann schon wusste, was er macht. Aber das kam so schnell, da hat er wirklich immer so schnell gearbeitet. Und dann hat er wirklich einfach Strophe, Refrain, Strophe, was auch immer gemacht. Das konnte natürlich sein, dass sich das dann übermorgen ändert, alles ein bisschen. Aber so ging das los. Und dann hat er dann Vocals gemacht. Und dann haben wir die nächsten Stunden bis Tage damit verbracht, das ganze Ding im Arrangement größer zu machen.
Jetzt wurden die einzelnen Spuren drauf geballert und das hat dann basically alles er gespielt.
Das hat alles er gespielt.
Alles genau. Bis auf den Beat, Gitarren, Keyboards etc.
Genau, und dann hat er den Beat übrigens dann so arrangiert, dass er einfach gelöscht hat. Also da waren dann eben, sagen wir mal, über 12 Spuren die ganzen Einzelteile des Beats. Und dann, wenn er dann irgendeinen Break wollte, dann hat er einfach auf dem Band gelöscht.
Und wenn man ein bisschen langsam war, dann hat man den nächsten Einsatz wieder gelöscht.
Das ist eigentlich nie passiert.
Ist nie passiert, aber in der Theorie würde man zu langsam aussteigen, dann könnte das passieren.
Genau, und dann hat er es einfach wieder reingedroppt. Dann haben wir es irgendwo gesampelt mit so einem alten, tatsächlich 8-Bit 32 Kilohertz Sampler. Der eigentlich ein Harmonizer war, so eine sogenannte Publison Infernal Machine. Damit haben wir Sachen gesampelt und dann hat er es einfach mit dem Keyboard nochmal reingespielt und reingetrommt. Also das Keyboard hing an diesem Ding per MIDI. Es gingen Audio-Inputs rein. Ich habe es reingesampelt und Anfang, Ende oder vor allem den Anfang so geschnitten, dass er es spielen konnte. Und dann hat er es auf dem Keyboard gespielt und dann wieder reingedroppt, wenn irgendwas weg war. Und so hat er übrigens auch Background-Vocals geflogen. Also diese ganzen Prince-Effekte, dieses, dass da irgendwie sowas passiert, da hat er es einfach auf dem Keyboard gespielt. Das war so ein Real-Time-Pitch-Ding. War ganz spannend. Da versucht eins zu finden tatsächlich, aber man findet keine mehr zum Leihen, gar nicht zum Kaufen.
Ja.
Entweder kaputt oder unglaublich teuer.
Spannende Art, so zu arbeiten, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil wir heute halt viel einfachere und viel mehr Möglichkeiten haben. Gibt es viele Dinge, die du damals aus dieser Zusammenarbeit gelernt hast, wo du sagst, heute noch, das würde ich heute nicht so machen, wenn ich das damals nicht so gelernt hätte.
Also du meinst im positiven Sinne oder im negativen oder beides?
Ich meinte es jetzt mehr im positiven Sinne, aber wenn dir was Negatives einfällt, finde ich das auch interessant.
Also ich habe unglaublich viel da gelernt. Ich habe unglaublich viel bei Prince gelernt. Ich habe allgemein gelernt, dass die Hauptaufgabe von jemand, der im Studio arbeitet mit Künstlern, die Betreuung und vor allem die Wegbereitung des Künstlers ist. Dass es gar nicht darum geht, jetzt unglaubliche Klangqualität über ewige Zeit zusammenzuzaubern, wie es ja auch viele machen, man kann ja ein bisschen beides haben. Aber wenn die Wahl ist zwischen inspirierter Rohheit und polierter Langeweile, dann ist Ersteres das Wichtige. Also ich habe wirklich gelernt, und das wurde mir da auch relativ unsubtil nahegebracht, eine interessante Platte, wo es irgendwie knistert, ist immer noch eine interessante Platte. Aber eine Hochglanz-Audiophil-Platte von langweiliger Musik interessiert keinen. Also mir ist relativ klar geworden, um was es da geht und dass das alles schnell gehen muss. Und ich glaube, eine von den Sachen, die ich gelernt habe, und das passt auch zu meinem Naturell, muss ich gestehen, dass dieses ewige Rumgetue an irgendwas, das ist mir völlig fremd. Mhm. Ich bin auch einer, ich will mich jetzt nicht mit Prince vergleichen, aber da waren wir uns nicht unähnlich, mir fehlen nie Ideen. Ideen kommen einfach, die kommen schnell und das ist eine der schönen Sachen im Studio. Und da ist meine Herangehensweise nicht, ewig zu überlegen, ob jetzt die Idee was taugt, ob man die versuchen sollte oder ewig an der rumzudrehen, bis sie auf jeden Fall gut klingt, sondern einfach zu probieren, so viel wie möglich und einfach das wegzuschmeißen, was nicht funktioniert. Und wenn man was vergisst, dann kommt halt eine neue Idee. Also einfach dieser Sturm der Inspiration, den habe ich da einfach gelernt und den auch schätzen gelernt.
Ja.
Und einfach was schnell zu machen auch, was schnell zu machen.
Ja, bin ich voll bei dir. Das ewige, und ich will mich auch nicht hier mit messen, ja, aber es geht mir ganz genauso, das ewige Perfektionieren von Kleinigkeiten oder so weiter, das ist immer eine Sackgasse. Das schnelle Rauslassen von Ideen und schnell Dinge ausprobieren und schnell den ganzen Track nochmal woanders hinbringen, das sind die Dinge, die einen weiterbringen, wo viel passiert. Da bin ich voll bei dir, ja.
Also das ist so die Hauptsache, die ich da gelernt habe. Ich habe natürlich recht viel technisch gelernt. Also Prince hat mir viel zugetraut nach einer Weile. Er war nicht sonderlich vertrauensseliger Mensch, aber der hat mir viel zugetraut, was so Arbeitsmethoden angeht, die man sonst nicht macht. Also da ist er dann irgendwann mal zu mir gekommen und hat gesagt, ich würde gerne das und das erreichen und das machen. Mach mal. Und das war ziemlich geil natürlich. Also da hat er mich auch machen lassen, was da so abgeht. Und ich habe, was ich auch viel gelernt habe übrigens, ist, der war nie verliebt oder sehr selten verliebt in so Details in seinen Songs. Das ist ja sehr unüblich. Also gerade Leute, die wirklich ein Instrument gut spielen, die können sich ja unglaublich schwer trennen von irgendeinem geilen Solo oder einem geilen Lick oder sowas auf einem Arrangement, das sie selber gespielt haben. Während Prince hat er null Probleme mit irgendwas zu löschen oder wegzuschmeißen. Mhm. Und das habe ich auch gelernt, weil ich war ja auch Fan, das habe ich noch gar nicht erwähnt, nämlich ich war ja Fan von Prince, speziell in den 80ern, würde ich sagen, von der 80er-Musik. War Prince einer von zwei Acts, die mich da über die 80er gebracht haben, von den aktuellen Künstlern da. Mhm. Und eine von den ganz tollen Sachen, die ich im Paisley Park machen durfte, ich durfte die alten Bänder auflegen, wenn man für die Live-Show Samples brauchte. Weil einer der zwei Keyboarder damals, oder der einzige Keyboarder zu meiner Zeit, Morris Hayes, der hat so Background-Chöre oder Streicher oder sowas von irgendeinem Roland-Sampler von seinem Keyboard aus abgespielt, also manuell getriggert. Da lief also nichts im Hintergrund, sondern er hat es manuell gespielt. Und dann habe ich eben von den alten Bändern die Chöre und so neu gemischt. Und habe dann natürlich bei Songs, die ich immer ganz toll fand, hören können, was da wirklich auf dem Band drauf ist und auch vor allem, was es nicht in die finale Version geschafft hat. Also da waren so diverse Sachen. Jetzt kann man es sogar hören. Es kam ja jetzt dieses Jahr kam ja so eine tolle Box raus von den ganzen Sign of the Times Sachen, also ganz viele Outtakes. Und eine von den Outtakes ist ein Song, der heißt Forever in My Life. Und es ist im Original, wie es rausgekommen ist, so eine ganz düstere, so ein Loop, wo einfach so relativ unterschwellig was drüber gesungen wird. Da, 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 da. Hat so eine düstere Atmosphäre, aber wobei der Song eigentlich relativ sonnig ist. Und was auf der vollen Version drauf ist, was ich damals schon gehört habe und was ihr jetzt auch hören könnt, wenn ihr Spotify anmacht oder die CD kauft oder was auch immer, ist die Originalversion, wo ganz helle, schöne akustische Gitarren drauf sind. Und genau die hat er einfach ausgemacht. Also das Weglassen von Sachen, um was Besonderes draus zu machen, das hat er wirklich gut gemacht. Und eine von den Sachen, die wir immer regelmäßig oder jeden Tag, muss ich sagen, gemacht haben, man hat immer das genommen, was man am Tag gemacht hat. Und es war nie nur oder ganz selten nur ein Song. Man ist dann zwischen Songs hin und her gehüpft, hat einen Rough gemacht und hat den dann in das damals sehr rudimentäre Editing-System reingetan. Und dann hat er mir gesagt, cut out the beef. Also nimm den Scheiß raus, der langweilig wird, quasi. Und dann habe ich mir den Song durchgehört und gesagt, ah, das ist, da nehme ich was raus, da nehme ich, dann mache ich das so zusammen, habe es ihm vorgespielt. Manchmal hat er gesagt, nee, das muss drin bleiben. Manchmal hat er gesagt, geil. Und dann hat er gleich eine Sequenz gemacht. Also er hat gleich geguckt, wie die Songs im Zusammenspiel funktionieren. Mhm. Passiert, ist der Song hinter dem besser, an dem wir gerade arbeiten, oder der hinter dem? Also dauernd, jeden Tag haben wir daran gearbeitet, was denn da für eine Platte draus werden könnte. Und das ist was heute relativ viel untergeht. Also es gibt ja sowieso den kardinalen Fehler, dass wenn jemand der Produzent von der Platte ist und da sollen 12 Lieder drauf, dass der mit den ersten 12 Liedern arbeitet, die da rumkommen. Ich bin ja der Meinung, also wenn man 12 Lieder auf der Platte will, sollten da mindestens 20 sein, weil man nie weiß, wie die dann zusammenleben als ein Organismus. Und das hat er wirklich ganz, ganz toll gemacht. Und dann hat er sich das dann eben auch angehört und hat gesagt, ah, okay, wegen dem Song, der davor ist und zu dem es jetzt gehört, müsste eigentlich auf dem Song, an dem wir gerade arbeiten, noch was anderes drauf sein. Und dann hat man dann entsprechendes Arrangement geändert und dann im späteren Lauf der Produktion auch speziell Songs für die Sequenz geschrieben, wo man gesagt hat, okay, wir haben jetzt 10 Songs, die sind geil, aber es fehlt, sagen wir mal, noch eine Ballade. Bisher ist alles funky oder so. Und das fand ich, da habe ich wirklich viel gelernt. Und ich habe viel gelernt, noch zwei Sachen habe ich viel gelernt. Ich habe eben gelernt, wirklich gut wird, hat nicht nur, wie man wirklich gut wird. Das wirklich gut werden hat eben nicht nur mit Talent zu tun, sondern der hat gearbeitet wie ein Schwein. Der hatte Talent bis zum Abwinken und er hat jeden Tag Musik gemacht. Jeden Tag mindestens 12 Stunden Musik gemacht, meist mit mir, und dadurch wurde ich auch sehr gut, weil ich eben auch 12 Stunden am Tag gearbeitet habe und einfach einen Überblick über die Möglichkeiten und die Notwendigkeit meines Berufs gelernt habe. Und wenn der zum Beispiel eine neue Band hatte, was jetzt nichts mit mir speziell zu tun hat, aber als Beobachter spannend war, dann hat er nicht bei Proben nur so lange geprobt, bis jeder die Songs einmal durchspielen konnte ohne Fehler, sondern bis man wirklich als Organismus, als musikalischer kommuniziert hat, also so das klassische James Brown Ding, wo man irgendwelche, so zum Beispiel sowas wie On The One, so Kommandos hatte. On The One hieß immer so, bei der nächsten Eins hören alle auf und nur das Schlagzeug macht weiter auf der Kick. Und dann erzählt er was und dann gibt er Anweisungen und die machen sofort weiter. Die wissen genau, was sie zu tun haben, was passieren könnte. Das heißt, er hat im Prinzip mit der Band ein Konzert machen können, völlig ohne Programm, und die haben ihr Ding machen können. Und die haben wirklich nicht nur geprobt mal hier und da, die haben von Natur geprobt, selbst wenn sie schon tight waren, wochenlang 8 Stunden am Tag. Mhm. Und es war dann wirklich so, dass die geprobt haben, sagen wir mal, von vielleicht waren es nicht 8 Stunden, aber 6, von mittags bis 6 Uhr abends, 7 Uhr, 8 Uhr abends. Und dann haben wir, Prince und ich, im Studio gearbeitet von 8 Uhr abends bis morgens um 6. Und so ging das wochenlang. Und deswegen waren die Leute so toll.
Und du hast den Sound auch bei der Probe gemacht?
Nie im Leben. Da habe ich tatsächlich, mich zum Glück nicht drauf eingelassen. Er hat in der Anfangszeit hat er irgendwann mal gefragt, ob ich denn mit auf Tour gehen wollte. Und da habe ich gesagt, nein, sofort. Und die Band hat sich totgelacht, weil die gesagt haben, ja, du willst halt mal ein bisschen frei haben. Und das war natürlich auch was, aber da habe ich gar nicht dran gedacht. Aber ich habe in meinem Leben noch keine Show gemischt, bis heute.
Ja, ja.
Und ich habe gesagt, nee, im Ernst, ich habe das einfach noch nie gemacht. Und dann hat er gemeint, das haben die anderen ja auch nicht. Also er hat keine sonderlich hohe Meinung von den anderen. Und ich hätte bestimmt auch da viel gelernt und viel von der Welt gesehen und so. Aber
ja, das muss ja auch mal gut sein.
Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich habe den Live-Sound nicht gemacht. Aber ich hatte immer eine Timeline dahin, weil ein Teil davon war, dass jetzt zum Beispiel, wenn er jetzt mit der Band gespielt hat und es war geil,
ja,
dann wollte er es aufnehmen, dann wurde das die Basis für einen neuen Song. Also wie es ja ganz oft war, auch das, was ich gelernt habe, da gibt es jetzt kein Regelwerk, was man darf und was nicht. Also wenn man selbst sowas nimmt, was ich nicht gemacht habe, wie Purple Rain. Purple Rain zum Beispiel ist wirklich eine Live-Nummer, aufgenommen in dem Club, den man auch im Film sieht, First Avenue. Aha. Ewig lange Nummer. Aufgenommen da, dann mit ganz vielen Overdubs, editiert. Also es gibt zum Beispiel noch eine extra Strophe, wenn ich mich recht erinnere, die, weiß nicht, ob die jetzt auf der Deluxe Edition drauf war, aber der Song ist wesentlich länger als das, was auf der Platte drauf ist. Streicher-Overdubs, Keyboard-Overdubs, weiß der Geier was. Aber alles basierend auf einer Live-Aufnahme. Und also ich war insofern involviert, aber ich habe jetzt die Proben selbst nicht begleitet.
Jetzt ist der Prince hier irgendwie der große Star und Chef natürlich. Und du bist der Ingenieur und trotzdem ist man zusammen im Studio und arbeitet an dem Album. Und es fühlt sich wahrscheinlich auch in guten Momenten ein bisschen an, als hätte man Band gemeinsam, weil man arbeitet gemeinsam an einem Baby. Wie war so die Zusammenarbeit? Wie war das menschlich so? Hat sich das gut angefühlt? War das schwierig?
Naja, ich habe dir schon mal erzählt, dass wir in meiner Anfangszeit bei Paisley Prince-Schule hatten. Und die war auch notwendig. Also er war schon ein relativ spezieller Mensch. Er war unglaublich witzig und schnell und intelligent. Aber er war auch total scharf. Also ich habe wirklich erfahrene Leute gesehen, die vor dem, er war ja auch nicht groß und auch nicht sonderlich kräftig, ja, aber das waren dann irgendwelche 2-Meter-Hünen mit 150 Kilo, die vor dem gestanden sind wie das Kaninchen vor der Schlange. Also man musste den auch aushalten und wenn er das Gefühl hatte, man macht es nicht richtig, hat er auch keine Probleme gehabt, dir virtuell, verbal in den Arsch zu treten und zwar richtig. Ich glaube, der große Unterschied zwischen Prince und eigentlich jedem anderen Künstler, mit dem ich seitdem und vorher auch gearbeitet habe, ist das, was man auf dem Poster sieht oder im Film Purple Rain zum Beispiel, da weiß man ungefähr, wie der drauf ist. Also da ist keiner, der ist da nicht irgendwie im T-Shirt im Studio aufgelaufen und Kaugummi kauend und Bier trinkend oder so. Nein, der kam im vollen Outfit auf seinen Pumps und gepudert und allem drum und dran mit ganz wenigen Ausnahmen und war Star. Und so ist er auch mit uns umgegangen. Also es gab eine ganz klare Hierarchie und es war auch bei jedem klar, wer Chef ist. Unter den Musikern und auch schon gar unter uns Mitarbeitern.
Was ist so eine ganz spezielle Situation, an der du dich erinnerst, in der Zusammenarbeit mit ihm, die dir jetzt spontan in den Kopf schießt?
Du, es gab viele. Ich kann da nicht viel sagen. Ich meine, es gibt ein paar sehr spezielle, die mich persönlich natürlich ergriffen haben. Also ich erzähle immer gern den ersten Abend, wo wir zusammengearbeitet haben im Studio oder wo ich für ihn gearbeitet habe. Das war wirklich so beeindruckend einfach, dass ich jetzt für Prince arbeite. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe in so einer Singpause, wo er mich rausgeschmissen hat, meine Frau angerufen und gesagt, I work for Prince, I'm so fucking cool. Ja, also das war eine super intensive Nacht, wo wir tatsächlich auch, glaube ich, 5 Songs angefangen haben, die dann über die nächsten Wochen fertiggestellt worden sind. Und oder aber auch einfach, keine Ahnung, persönlich kann ich eine Sache sagen, also es war auch nicht ein Laden, Paisley Park, wo man irgendwie seine Familie hingebracht hat zum Essen oder so. Also auch ganz anders als mit anderen Leuten, also Leute, mit denen ich lange zusammengearbeitet habe, wie Musti oder die Scorpions, die kennen meine Frau, wenn die da aufkreuzt, die wissen zumindest, wie die aussieht, die haben schon mal mit ihr geredet, wenn die sehen, wird sie umarmt und all so ein Zeug, ja, das war bei Prince nicht der Fall. Also ich habe dann im Prinzip mehr Zeit mit Prince verbracht, als mit besagter Frau, die ich bis heute sehr gerne um mich habe. Und dann haben die sich zum ersten Mal kennengelernt, ich glaube nach 3 Jahren. Da war sie gerade schwanger mit unserem ersten Kind, da wurde sie speziell eingeladen und dann waren wir bei so einem Open-Air-Konzert hinter der Bühne und ich habe halt mit allen geschnackt und die kannte die anderen auch und die Frau von Prince und Larry Grahams Frau Tina, die haben sich und so um sie rum geflattert, um das schwangere Mädel halt. Und dann kam Prince daher, hat mich im Prinzip zu sich hingerufen und dass ich ihn vorstelle. Dann habe ich ihm vorgestellt, was natürlich ganz lustig war. Patty, the artist formerly known as Prince. Sir, Patty, sorry, haben wir immer gesagt damals. Und dann hat er ein Kompliment gemacht, was sie für einen tollen Mann hat. Und dann ging die Show los. Und die Show ging los mit so einem chilligen Soundgewebe, also mit ein bisschen Keyboard. Und dann war Nebel auf der Bühne und dann so ein bisschen Gitarre. Und die Gitarre hat er halt hinter der Bühne gespielt. Und dann hat er sich im Prinzip einen Meter von meiner Frau entfernt hingestellt und hat angefangen, Gitarre zu spielen, was dann aus der großen Bühne kam. Und meine Frau war natürlich völlig hin und weg, weil das war auch ihr Jugendidol quasi. Ja, und das war auf die Bühne und sie hat einen Stuhl gekriegt, direkt neben den Bläsern und hat sich das angeguckt und das war schon ein großes Kino, also das habe ich immer hoch angerechnet. Und wissend, dass er genau weiß, wie er wirkt, ja, das ist ja was der Mann wirklich bis zur Perfektion wusste, wie er sich in Szene stellt und wie er mit Leuten umgeht, hat er das natürlich genau so gemacht, dass er sie wegpustet und dass sie wusste, was das für ein spezieller Moment ist. Also das war schon ein großer Tag.
Wenn jetzt jemand sagt, so und jetzt will ich mal Musik von Prince hören und zwar genau die Musik, die in dieser Zusammenarbeit mit dem Hans Martin entstanden ist. Welche Alben legt man dann so auf? Was sind so die, wie viele Alben sind entstanden in eurer Zusammenarbeit?
Also, ich habe angefangen... Ich habe von einem Album namens Emancipation habe ich ungefähr ein Drittel gemacht. Da kam ich so im letzten Spielzug dazu. Dann habe ich eine Compilation gemacht, die heißt Crystal Ball. Da ist eine Platte dabei, die heißt The Truth. Das ist ein akustisches Album, das habe ich gemacht. Dann haben wir eine Platte gemacht, die bis heute komischerweise nicht auf den Streamingdiensten ist. Die ist offiziell von seiner Band, New Power Soul hieß die. Nicht die Band, sondern die Platte. Die Band hieß New Power Generation. Die Platte hieß New Power Soul. Dann haben wir gemacht Rave Unto the Joy Fantastic und deren Schwesternplatte Rave Into the Joy Fantastic ist leicht anders. Dann haben wir Platten gemacht für Chaka Khan, Come to My House, Larry Graham, GCS 2000 hieß die Platte. Das ist ein bisschen lange her jetzt. Dann haben wir einzelne Sachen gemacht für No Doubt, für Annie DeFranco. Wir haben mit Lenny Kravitz Sachen gemacht. Wir haben mit Sheryl Crow Sachen gemacht. Und es sind dann nach meiner Zeit von den ganzen Sachen, die nicht erschienen sind, noch zwei Compilations rausgekommen, die jetzt nur als Streams zu haben sind. Die hießen, glaube ich, Welcome to the Slaughter oder The Slaughterhouse und Chocolate Invasion. Und dann sind noch ungecredited, also ohne, dass mein Name draufsteht, zwei Songs auf Musicology drauf und einer ist noch später gekommen. Also ich bin recht gut verbreitet. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber es sind, glaube ich, so um die 9 Alben oder so.
Ich werde mir jetzt gleich mal eins dieser Alben reinziehen und nochmal drüber nachdenken, wie das technisch damals wohl passiert ist, wie er gearbeitet hat mit einem Equipment, mit dem heute nur noch wenige Menschen irgendwas Sinnvolles zustande kriegen würden, weil das alles mit einem Laptop viel einfacher heute geht. Hans, wenn du nicht gerade arbeitest für Musti, Prince und die Scorpions, dann schreibst du auch noch ein Buch. Du hast ein sehr spannendes Buch über ein sehr spannendes Thema geschrieben. Das Buch heißt Überall Musikproduktion in 3D-Audio für Kopfhörer. Es geht also darum, wie man heutzutage dreidimensionalen Sound produzieren kann, der nicht nur links und rechts, sondern auch oben und unten und vorne und hinten ist. Wie man das machen kann, sodass man es auf einem ganz normalen Kopfhörer auch so entschlüsseln kann, als vorne, hinten, oben und unten. Das ist ein sehr spannendes Thema und da reden wir das nächste Mal ein bisschen drüber. Vielen Dank für diese super Einblicke in eine sehr spannende Zeit und bis zum nächsten Mal.
Dank dir, Thomas.
Danke, Herz.
Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
Mein Name ist Thomas Foster und ich habe eine Überraschung für euch. Seit heute 12 Uhr findet ihr auf Mutant.com eine große Menge neuer und unglaublich cooler Sounds, die ihr für eure Produktionen downloaden könnt, und zwar gratis. Nein, das ist kein Scherz. Fast alle Sounds auf Mutant.com sind kostenfrei. Um sie downzuloaden, braucht ihr euch nicht einmal einzuloggen. Ihr könnt einfach suchen, anhören, downloaden und die Sounds für eure nächste Produktion verwenden. Warum wir das machen? Ganz einfach, als Service für euch, die Produzenten-Community und außerdem als Promotion für unser Startup Mutant. Denn nächstes Jahr werden wir so richtig durchstarten. Mit was? Kann ich euch leider noch nicht verraten. Das ist Top Secret, aber ihr seid natürlich die Ersten, die davon erfahren werden. Hier nun ein kurzer Überblick über die unglaublich coolen neuen Loops und Samples von Mutant und ich zeige euch, wie ihr auf Mutant.com sucht, um genau das zu finden, was ihr braucht. Viel Spaß!
Okay, wir gehen mal auf Mutant.com. Hier haben wir diese Menüs, wo wir die Suche ein bisschen eingrenzen können. Es gibt Drums und Beats. Drums sind Einzelschläge, also nur eine Hi-Hat oder eine Snare. Und Beats sind komplette Beats mit Tempoangabe und so weiter. Wir gehen also mal auf Beats, denn da hat sich extrem viel im letzten Update getan. Die gefundenen Beats hier können wir nochmal eingrenzen, indem wir in einem gewissen Tempobereich suchen, zum Beispiel nur zwischen 116 und 130 BPM, oder indem wir ein bestimmtes Genre hier auswählen, wie zum Beispiel Future Bass, Pop, Progressive House, Reggaeton etc. Hier eine kurze Selektion der heißesten Beats, die ihr euch jetzt kostenfrei bei Mutant.com downloaden könnt. Ist es nicht unglaublich, wie diese Sachen klingen? Es erinnert sehr an alles, was man gerade in aktuellen Charts hört. Egal, ob das kommerzielle Charts oder Clubcharts sind, all diese Beats könnt ihr jetzt downloaden und auf eurer nächsten Produktion verwenden. Wir bei Mutant bekommen sehr oft die Frage, sind diese Sounds überhaupt legal? Darf ich die für meine Produktionen verwenden? Darf ich die auf Spotify, iTunes überhaupt hochladen? Die Antwort ist ganz klar, ja. All diese Sounds sind von Mutant selber aufgenommen, selber produziert und ihr habt alle Rechte, sie für eure Produktionen zu verwenden und diese auch zu veröffentlichen. Nach wie vor spielen in aktuellen Produktionen Vocal Chops eine große Rolle. Und da haben wir ordentlich nachgelegt. Hört euch das an. Einige der Vocal Chops sind mit Farben versehen und die Farben findet ihr hier im Menü Family. Wenn ihr hier zum Beispiel auf die Farbe Grün geht, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr nur Sachen findet, die in F-Moll 102 BPM sind und alle haben auch dieselbe Chord Progression. Das heißt, was immer ihr in der Family unter Grün findet, passt zueinander und ihr könnt es miteinander mixen. Wer von euch erinnert sich noch an Mutant Sessions mit Billy King? Ja, Billy hat in der Live-Sendung für uns ein paar Chöre gesungen und genau diese Chöre könnt ihr jetzt auf Mutant.com kostenfrei downloaden. Baby, baby, I am addicted to music. I wanna see you dance, I wanna feel the groove. Can you feel the music? I wanna see you dance, I wanna feel the groove. Can you feel the music? Ja, ich bin echt gespannt auf den ersten Song, der diese Gesangssamples verwendet. Vielleicht ist es ja eure Produktion. Was ist das? Ach ja, ich war für euch letzten Winter auf Hawaii und habe dort original hawaiianische Percussion aufgenommen.
Kalimba hat mir ein Kumpel geschenkt. Bis vor kurzem nur in meinem Wohnzimmer. Jetzt für euch auf mutant.com. Wer meine Serie So geht EDM verfolgt hat, kennt wahrscheinlich auch diesen Hausgroove hier. All diese Elemente findet ihr, wenn ihr nach Genre, also House, Techno etc. sucht. Wir sind bei Mutant immer extrem bemüht, euch die besten und neuesten Sounds an die Hand zu geben und euch beim Musikproduzieren zu unterstützen. Bitte schreibt mir in die Kommentare, was ihr auf Mutant.com noch vermisst. Was hättet ihr gerne? Welche Sound-Samples oder Loops fändet ihr noch spannend? Mein Name ist Thomas Foster. Ich sage danke fürs Dabeisein, immer kreativ und vor allen Dingen gesund bleiben. Cheers!